Kindern Zeit lassen, die in die Kinderbetreuung oder Kinderkirche gehen wollen. Ja, okay. Machen wir gleich Mikrofonprobe noch. Ja, liebe Freunde, liebe Gemeinde. Ah, jetzt gibt es doch Bewegung. Ich bin gerne wieder nach Dusslingen gekommen im neuen Jahr und wünsche allen ein gutes und gesegnetes neues Jahr, auf dem angefangenen Weg gut weiterzukommen. Wir gehen in die Zukunft, wir wissen nicht, was sie bringt. Es gibt manche schwierige Anzeigen, aber wir wollen das doch alles im Vertrauen auf Gott leben. Wenn man älter wird, geht natürlich eher auch einmal der Blick in die Vergangenheit, wie es früher war. Und im Blick auf den Bibeltext, den wir dann gleich hören werden von der Predigt, ist mir aufgefallen, in den Gemeinden, damals der evangelischen Gemeinschaft, in meiner Jugend, da gab es nicht viele reiche und vornehme Leute. In meiner Heimatgemeinde in Tuttlingen, da waren es meistens Arbeiter oder kleine Handwerker. Sie litten keine Not, aber nach den heutigen Maßstäben, dass der arm ist, der sich nicht alles leisten kann, was die anderen sich leisten können, waren wir alle arm. Natürlich gab es Ausnahmen. In Tübingen zum Beispiel, da gab es zwei Laienprediger, die den Doktortitel hatten. Boah. Oder bei den Methodisten in Ulm, da gab es sogar einen Bankdirektor, der auch im Gemeinderat saß. Und in einer anderen Gemeinde, da gab es sogar einen leibhaften Fabrikanten. Und als Seminaristen waren wir mal eingeladen in seiner Villa. Der Robert Gabatz erinnert sich vielleicht daran. Und ich erinnere mich vor allen Dingen daran, dass der Direktor mit vor Ehrfurcht bebender Stimme sagte, wir dürfen auch Bruder sagen. Was natürlich die Problematik mit aller Deutlichkeit zeigte. Und es gibt im Neuen Testament Stellen, die zeigen, dass es in den urchristlichen Gemeinden manchmal ähnlich war. Im Jakobusbrief gibt es da eine sehr markante Stelle. Und eine andere Stelle ist 1. Korinther 1, die Verse 26 bis 31, was uns als Predigttext für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist. Da heißt es, seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nach menschlichen Maßstäben, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ich möchte drei Fragen zu diesen Aussagen des Paulus aufgreifen. Die erste Frage, wie war das in Korinth und warum betont Paulus das so sehr? Die soziale Struktur in Korinth hat in letzter Zeit die Neutestamentler ziemlich beschäftigt. Nicht viele Vornehme, sagt Paulus, aber offensichtlich doch einige. Wie viel Prozent der Mitglieder der Gemeinde mögen es wohl gewesen sein, fragen sich die Wissenschaftler. Und welchen Einfluss haben sie gehabt. Vielleicht war es gerade die Rivalität einiger Leute, die genügend große Häuser hatten, um die Gemeinde zu beherbergen, die zu ihrer drohenden Spaltung führte, von der Paulus spricht. Aber von diesen Leuten will Paulus ja gerade nicht sprechen. Ihm ist wichtig, dass die meisten in der Gemeinde einfache Leute sind. Kleine Handwerker, Taglöhner, Sklaven. So gut wie niemand von der intellektuellen Elite der Stadt, von Leuten, die Geld und Einfluss hatten, oder aus den angesehenen Familien der Stadt. Korinth war übrigens eine relativ junge Stadt. Nach der völligen Zerstörung durch die Korinther im Jahr 146 vor Christus ist sie erst 100 Jahre später wieder aufgebaut worden. Also 90 Jahre bevor Paulus da war. Hier sammelte sich viel einfaches Volk ganz unterschiedlicher Herkunft. Und vor allem aus solchen Leuten setzte sich die Gemeinde zusammen. Aber warum hebt Paulus das so hervor? Denn offensichtlich verbindet er damit ja keinen Tadel, dass es der Gemeinde nicht gelungen sei, in bessere Kreise vorzustoßen. Nein, gerade umgekehrt, er bewertet das positiv. Auch in der Zusammensetzung der Gemeinde spiegelt sich wieder, worum es Gott in seinem Wirken durch Jesus Christus geht. Paulus greift diese Beobachtung in einer Auseinandersetzung mit der Gemeinde auf, in der es eigentlich um ein ganz anderes Problem ging, nämlich um Tendenzen, den Besitz einer bestimmten Form religiöser Weisheit als besonders wichtig anzusehen. Wir wissen leider nicht ganz genau, worum es dabei ging, aber manche Leute scheinen beansprucht zu haben, dass ihnen durch Gottes Geist höhere Erkenntnis geschenkt worden sei, die über die einfache Verkündigung des Paulus hinwegführt. Die Statussymbole, um die es in der Gemeinde ging, waren also nicht so sehr Geld oder vornehme Herkunft, sondern der Besitz geistgewirkter Erkenntnis, die den schlichten Glauben einfacher Christen hinter sich ließ. Und dagegen stellt Paulus gleich am Anfang des Briefs in den Versen vor unserem Abschnitt seine Botschaft, nämlich das Wort vom Kreuz. Die frohe Botschaft, dass Gott im Tod Jesu zum Heil aller gehandelt hat. Und Paulus hat oft zugegeben, dass das für die meisten Menschen, gleich ob Juden oder Griechen, schlicht Unsinn oder Ärgernis war. Sie fragten nach einem Gott, der hilft, die Geheimnisse der Welt zu erklären, nach einem Gott, der mächtig genug ist, gegen die Bosheit und den Hass der Menschen anzugehen und aus Not und Krankheit herauszuhelfen. Dass ein am Galgen des Kreuzes hingerichteter Jude der Retter der Welt sein soll, das war für sie einfach unsinnig und ärgerlich. Aber Paulus setzt dagegen. Gerade in diesem scheinbar unsinnigen und ohnmächtigen Handeln zeigt Gott seine Weisheit und Stärke. Indem Gott in Jesus das Elend der Menschen bis in den Tod am Kreuz auf sich nimmt, zeigt er ihnen: Ich bin mit euch auch in der tiefsten Tiefe menschlichen Elends, menschlicher Not. Ich bin euch nahe. Gerade da, wo ihr euch am einsamsten fühlt. Was sich am Kreuz zeigt, das ist die Weisheit und die Stärke der Liebe Gottes. Die weiser und stärker ist als alles, was Menschen an Weisheit und Macht beanspruchen. Aber vielleicht denkt jemand, müssen wir denn jetzt schon wieder vom Kreuz sprechen? Wir sind doch noch fast in Weihnachten. Vielleicht doch. Denn, und ich denke, das ist vielen bewusst, denn die Geschichte vom Kind in der Krippe ist ja die genaue Entsprechung zum Wort vom Kreuz. Dass dieses Kind, das die Engel als den Heiland der Welt verkünden, schon bei seiner Geburt in einen Futtertrog gelegt wird, zeigt doch, Gott will mit seiner Liebe gerade bei denen sein, die nicht viel haben, denen es am nötigsten fehlt und die denken, sie seien nichts wert. Nein, sagt Gott zu ihnen, nein, ich komme zu euch, ich bin da und halte zu euch. Und genau das sieht Paulus in der Zusammensetzung der Gemeinde in Korinth abgebildet. Dass es nach menschlichen Maßstäben nicht viele Weise oder Mächtige oder Vornehme in ihr gibt, zeigt, Gott will mit seiner Liebe gerade zu denen kommen, die sie am nötigsten brauchen, weil sie in dieser Welt nichts gelten. Dass es freilich doch auch andere gibt, ein paar Reiche und Vornehme, das zeigt, niemand ist ausgeschlossen. Es gibt keine Einkommensobergrenze für die Zugehörigkeit zum Volk Gottes und zu seinen Leuten. Allerdings ist Paulus überzeugt, dass Gott mit der Art seines Handelns auch eine kräftige Lektion an solche Leute im Sinn hat. Und das führt mich zu meiner zweiten Frage. Warum gilt den Reichen und Angesehenen eine so harte Kritik in den Worten des Paulus? Es sind ja harte Worte, die er hier gebraucht. Gott hat das Heil nicht nur deshalb durch den Kreuzestod Jesu bewirkt, um seine Liebe besonders den Armen und Unbedeutenden nahezubringen, sondern auch, wie Paulus sagt, um die Weisen zu Schanden zu machen und das, was stark ist und das, was etwas ist, zunichte zu machen. Hat Gott etwas gegen menschliches Wissen und menschliche Leistung? Will er kaputt machen, was wir Menschen erreichen? Brauchen wir Menschen nicht eher auch Wertschätzung für das, was wir sind und zustande bringen? Aber genau besehen ist die göttliche Kritik an menschlichen Errungenschaften, die Paulus formuliert, ja eine konstruktive Kritik. Sie will davor bewahren, seine Existenz auf Dinge zu bauen, die vergänglich und auf Dauer nicht tragfähig sind. Gott will durch sein Handeln den Irrglauben zerstören, man könne sich für das, was wirklich Wert und Halt des eigenen Lebens ausmacht, auf Errungenschaften wie gesellschaftliches Ansehen, Reichtum, Schönheit oder Ähnliches verlassen. Auch Jesus hat ja sehr eindeutige Warnungen in dieser Hinsicht ausgesprochen. Im Zusammenhang des ersten Korintherbriefs gilt das übrigens auch für den Stolz auf bestimmte geistliche Errungenschaften, Gaben, Charismen, besondere Erkenntnisse. Sie können wichtig und hilfreich sein, aber sie zu haben, darf nicht Grund unserer Lebenszuversicht werden. Denn wie bei den irdischen Gaben, Reichtum, Verstand etc., verfälscht auch der Stolz auf die geistlichen Gaben das, was sie eigentlich sein sollten, nämlich Möglichkeiten, das Leben nach Gottes Willen und für andere zu gestalten. Wenn es in einer Gemeinde also nur wenige reiche oder angesehene Leute gibt, sollte das nach Paulus kein Grund zur Sorge oder zur Beschämung sein, sondern daran erinnern, dass Gott gerade die sucht und in Jesus für die da sein will, die man sonst meist übersieht. John Wesley hat gerade im hohen Alter noch immer wieder dafür gekämpft, dass die Methodisten nicht aufhören, ihr Gemeinschaftsleben so zu gestalten, dass es auch für arme und in der Gesellschaft vernachlässigte Leute offen und hilfreich ist. Für ihn hieß das, geht raus zum Marktplatz, wo immer die Leute sind. Und dann haben die Leute gesagt in der Gemeinde, aber da können wir keine Kollekte sammeln. Ich sage, John Wesley, ist egal. Nein, ihr müsst zu den Leuten gehen. Also auch für uns stellt sich in anderer Form immer wieder die Frage, wird in der Art, wie wir Gemeinde sind und gestalten, Gottes Einladung, die gerade in der Jahreslosung wieder zu uns spricht, spürbar: Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers. Umsonst. Und zwar gerade für die Menschen, die am stärksten unter ihrem Durst nach Leben leiden. Eine letzte Frage: Was ist denn nun die positive Botschaft für uns heute, neben dem, was wir auch an kritischen Fragen zu hören haben? Und ich denke, sie liegt gerade in dem Aufruf, die richtige Antwort auf die Frage zu finden: Worauf verlasse ich mich wirklich? Diese Frage meint Paulus, wenn er von sich rühmen spricht. Dieser Begriff, sich rühmen, ist vielleicht für uns nicht mehr so ganz ohne weiteres verständlich. Sich einer Sache rühmen heißt, auf etwas stolz zu sein, es zur Lebensgrundlage zu machen. So viele Dinge. Ich bin gesund, ich bin ja auch immer so auf meine Lebensführung bedacht. Das ist das Wichtige. Und wie schnell hat man eine Diagnose, wo das zusammenbricht? Und könnte einige Beispiele über den Reichtum erzählen. Menschen sind stolz auf das, was sie erreicht haben, und zeigen das dann durch entsprechende Statussymbole. Eben sind stolz auf ihre Gesundheit, ihre Schönheit, auf die Familie, auf die erfolgreichen Kinder. Manche sind auch stolz auf ihre Frömmigkeit oder darauf, dass sie Methodisten in der 5. Generation sind. Das sind alles gute und schöne Dinge. Aber es ist gefährlich, das Leben darauf zu bauen. Sie tragen letztlich nicht. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, sagt Paulus. Es ist gar nicht so einfach, das ins heutige Deutsch zu übersetzen. Kann man sagen, wer auf etwas stolz sein will, der sei stolz auf Jesus? So die meisten modernen Übersetzungen, die ich konsultiert habe. Stolz auf Jesus. Ich denke, es bedeutet jedenfalls mehr als einen Fisch ans Auto zu kleben oder ein Kreuz ans Revier zu stecken. Die Hoffnung für alle umschreibt das Gemeinte deshalb mit: Der sei stolz auf das, was Gott für ihn getan hat. Und darauf kommt es wirklich an, zu Jesus Christus zu gehören und sich an das zu halten, was Gott durch ihn getan hat. Das ist die tragfähigste Grundlage für ein Leben. Und Paulus beschreibt nun das, was Christus für uns bedeutet, mit 4 bedeutungsschweren Begriffen. Der erste ist durch die Auseinandersetzung in Korinth um die rechte geistliche Erkenntnis veranlasst. Durch Gottes Handeln ist Christus für uns zur Weisheit geworden. Was wir im Leben und im Sterben unbedingt wissen müssen, erfahren wir durch ihn. Gottes Liebe gilt allen, auch mir. Darauf darf ich mich verlassen. Und darum gilt auch, was bei Jesus Sirach zu lesen ist: Gott lieben ist die allerschönste Weisheit. Doch Paulus fügt noch 3 weitere Begriffe hinzu, die das Zentrum seiner Theologie umschreiben. Durch seinen Weg von der Krippe zum Kreuz wurde Christus für uns zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Was heißt das? Gerechtigkeit, das beschreibt das rechte Verhältnis zu Gott. Christus hat uns durch sein Leben und sein Sterben ins rechte Verhältnis zu Gott gesetzt. Wir müssen uns nicht selbst rechtfertigen. Nicht durch unsere Arbeit, auch nicht durch unser humanitäres Engagement, so wichtig es ist. Nicht einmal durch unsere Frömmigkeit. Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Das heißt, er verbürgt. Gott ist für uns. Das gilt. Der andere Begriff, heilig, Heilig ist, wer zu Gott gehört. Und Heiligung bedeutet also, sein Leben durch Gottes Wesen und Willen gestalten zu lassen. Wer sich Jesus anvertraut, erfährt, ich darf zu Gott gehören. Ich kann ein Leben führen, das von seiner Liebe erfüllt und bestimmt ist. Ein Leben mit Gott und für andere ist möglich durch Christus. Und Erlösung, das meint übrigens das Wort ursprünglich etwas ganz Praktisches, nämlich den Freikauf von Sklaven. Das bedeutet das griechische Wort hier, Freikauf. Wer sein Leben ganz Christus anvertraut, erfährt, was wahre Freiheit ist. Befreiung von Schuld, die uns belastet. Aber auch, ganz wichtig für viele Menschen, von dem Hader gegen Gott und andere Menschen, der unser Leben zu vergiften droht. Freiheit von der Angst, zu kurz zu kommen und von dem Zwang, zu meinen, ich muss mir immer selbst der Nächste zu sein. Befreiung also zur Liebe. Und damit auch ganz dazu, ganz wir selbst zu sein, so wie uns Gott gemeint hat. Wir verlieren uns nicht, wenn wir uns um der Liebe willen aufgeben, sondern gewinnen unser Leben vor Gott. Das ist die Erlösung, die Christus und sein Weg uns schenkt. Darauf kannst du dich verlassen, sagen wir gerne zur Bekräftigung eines Versprechens. Auf Christus kannst du dich verlassen, sagt Paulus. Ob du arm bist oder reich oder wie die meisten von uns irgendwo zwischendrin, ob graue Maus oder ortsbekannte Größe, durch Jesus tritt Gott und seine Liebe hinein in dein Leben. Das trägt und das zählt. Amen. Lass uns auf diese Botschaft antworten durch ein Lied. So wie ich bin, komm ich zu dir. 282, die Strophen 1 bis 5. So wie ich bin, ob reich oder arm oder zwischendrin, so wie ich bin. Amen. Wir wollen beten. Ja, unser Herr und Gott, dafür wollen wir dir danken. Danken, dass wir zu dir kommen dürfen, so wie wir sind. Wir möchten dich bitten, gib, dass wir uns auch wirklich auf den Weg machen und dass wir deiner Einladung folgen, wenn du sagst, kommt her zu mir, wenn du sagst, ich will euch geben, was ihr braucht. Hab Dank, dass wir es tun dürfen, so wie wir sind. Aber hab auch Dank, dass wir wissen dürfen, du kannst aus unserem Leben auch etwas machen, dass es ein Leben ist zu deiner Ehre, zum Lob deiner Gnade. Und gib, dass all das, was in unserem Leben an Gutem ist, an Schönem, an Reichtum, an Begabung dieser oder jener Art, dass all das für uns und für andere zum Lob deiner Gnade wird. Dass wir uns darüber freuen können und dass wir es aber nicht zum Podest für unser Denkmal machen, sondern zum Ausgangsbasis für unser Leben mit dir und für andere. Dann bitten wir dich von Herzen für all die, die deine Nähe ganz besonders brauchen, für die, die meinen, für sie könntest du nicht da sein, weil ihr Leben kaputt ist, weil sich viel Schuld angehäuft hat oder so viel in die Brüche gegangen ist. Sei du mit ihnen und zeige ihnen, dass du mit ihnen bist, auch in dieser Situation. Und sei mit all denen, die sich um andere Menschen kümmern. Hilf uns, dass wir noch mehr die Wege finden zu Menschen, die dich besonders brauchen. Sei mit der Gemeinde hier, mit den Gemeinden auf dem Bezirk. Sei du mit allen Christen in diesem Ort, in unserem Land. Und gib, dass wir wirklich auch etwas weitergeben können von dieser Gnade und sie so leben, dass sie bedeutungsvoll wird, auch für andere Menschen. Wir möchten dich bitten für die Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung, dass all die Eitelkeiten und all das, was da stört, wegkommt und dass die Verantwortlichen fragen, was ist wichtig für die Menschen in unserem Volk und für diejenigen, die Hilfe von uns erwarten. Und so legen wir alles, was uns noch bewegt, in die Worte, die uns Jesus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.